freuen uns über die Einladung, nochmal bei euch sein zu dürfen. All diejenigen, die dachten, so jemand wie ich kann nicht so eine hübsche Frau sein und so hübsche Kinder haben, die haben sie ja jetzt mal live gesehen. Wenn nicht, könnte sie nach dem Gottesdienst sehen. Genau. Ja, ich habe darüber nachgedacht, über was könnte man bei euch reden. Und ich habe gedacht, Psalm ist immer gut. Ich habe das letzte Mal auch über einen Psalm hier gesprochen. Und vor allen Dingen durch die Begegnung in den letzten Wochen, wenn wir so durch Gemeinden ziehen, ist mir immer wieder aufgefallen, dass es viele Menschen gibt, für die Christsein nicht ganz so leicht ist, obwohl wir hier in Deutschland sind. Und deswegen gab es auch in der Schriftlesung schon einen Text aus Lukas 16 von einem Menschen, der es auf der Erde hier nicht ganz so einfach hatte. Und jetzt wollen wir einen Psalm anschauen gemeinsam, wo es um genau das Gleiche geht, aber wo es auch um viel Hoffnung geht. Wir wollen gemeinsam Psalm 73 lesen. Wie ich das letzte Mal schon erklärt hatte, war die Psalmen das Gesangbuch Israels. Also wem die Predigt nicht so zusagt oder wer nicht folgen kann, ihr könnt ja schon mal darüber nachdenken, in welcher Melodie der Psalm denn gesungen wurde oder in welchem Dur. Ich lese mit uns Psalm 73 aus der Schlachterübersetzung. Psalm 73. Ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Doch darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmern sinken. Wie sind sie doch so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinem Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich mit deiner rechten Hand, du leitest mich mit deinem Rat und nimmst mich danach auf in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht und alle deine Werke zu verkünden. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Psalm schon häufiger mal gelesen hat oder mal gehört hat in einer Predigt. Für mich ist dieser Psalm wirklich etwas, was zum normalen Christenleben dazugehört. Er spiegelt so etwas von diesem normalen Christsein und zeigt auch, dass die Menschen, die diese Worte geschrieben haben, hier Asaf, ein normaler Mensch war, der auch durch die Höhen und Tiefen des Glaubens ging. Asaf, wenn wir in den Büchern der Chronik nachschauen, das war einer der Chorleiter Davids, also jemand, der vollzeitlich für das Worship-Team gearbeitet hat, sozusagen. Also er hat dort Lieder gedichtet, auch den Chor geleitet. Und er war mit dem Herrn unterwegs, hat auch immer wieder die Kinder Gottes an diese Wunder, die sie in Vergangenheit erlebt haben, erinnert. Und hier fängt Asaf in Vers 1 mit einer Feststellung oder mit einer Überschrift an, vor er uns sein Herz offenbart. Er sagt, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die welche reinen Herzens sind. Und das ist eine Überschrift, die er gleich vorne wegstellen möchte, vor das kommt, dass man vielleicht ein bisschen ins Zweifeln kommen könnte. Und er möchte uns voranstellen damit, Gottes Güte zeigt er gegen die reinen Herzens sind. Und das haben wir alle erlebt. Das ist ein Fakt, das stimmt. Das ist ein Fakt, an dem wir uns festhalten sollten, auch in schweren Zeiten. Und auch ein Fakt, den Asaf gleich vorwegstellt, an dem er sich festgehalten hat in schweren Zeiten. Und dann ab Vers 2 beginnt Asaf mit seinem Geständnis. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt, fast wäre mein Fuß geglitten, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Jemand, der vollzeitlich im Reich Gottes ist, gibt hier gerade zu, dass trotz dieser Tatsache, dass Gott gut ist in seinem Leben, er fast einen Fehltritt getan hätte. Und das, was hier mit Fehltritt gemeint ist, ist sozusagen, dass sein Fuß fast von diesem guten Weg Gottes gerutscht wäre. Dass er fast diesen Weg verlassen hätte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben oder als Christ. Ich glaube, wenn du ganz ehrlich bist, gab es schon solche Situationen in deinem Leben, wo du schier verzweifelt bist an deinem Glaubensleben, wo du vielleicht sogar dachtest, was habe ich denn überhaupt für einen Effekt mit meinem Leben als Christ? Ich bin schon so lange in dieser Nachbarschaft, ich lebe schon so lange als Christ an meinem Arbeitsplatz, aber irgendwie tut sich nichts. Und dass du vielleicht sogar gesagt hast, weißt du was, ich habe das so lange Jahre versucht, ich lasse das jetzt. An diesem Punkt war Asaf, dass er gesagt hat, fast wäre es soweit gewesen. Und er erklärt uns hier in den Versen, die danach kommen, warum es überhaupt so weit kam. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Asaf beschreibt uns hier, dass sein Blick weggelenkt wurde von den Dingen, mit denen er sich immer so umgab, von Berufswegen, und dass er hinschweifte zu den Menschen um ihn drumherum, zu den Gottlosen, Menschen, die Gott nicht fürchten. Und interessant ist, dass dieser Begriff, der hier für Gottlose verwendet wird, nicht nur irgendwelche Heiden meinte, sondern auch Juden, die Gott nicht fürchteten. Und wir müssen immer denken, wenn wir diesen Psalm anschauen, es gibt keinen speziellen Kontext, in den er rein spricht, also können wir diese Situation für uns mal ganz generell auch selber sehen. Vielleicht geht es dir manchmal auch so wie Asaf. Du bist ganz beschäftigt mit deinem normalen Tun, siehst kein Ergebnis davon und schaust mal über den Zaun zum Nachbarn rüber. Und du siehst, oh, was es da alles gibt. Und er sagt hier, ich beneidete, er wirklich fing an, Neid zu empfinden. Und er sagt uns auch, warum. Er liest hier in Vers 4, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Lot der Sterblichen und sie sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ihr Gewand. Er beschreibt uns hier, wie es den Ungläubigen so gut geht, diesen gottlosen Menschen. Er sah diese Menschen um sich drumherum und er sah sein eigenes Leben an und sagte, denen geht's gut. Ich bemühe mich jeden Tag, mich zu enthalten von Stehlen und Lügen und Betrügen und versuche damit einen Effekt zu haben auf diese Menschen oder überhaupt einen Effekt mit meinem Leben zu haben, aber es passiert nichts. Und die? Eigentlich sollte es doch genau andersrum sein. Ich, der ich Gott fürchte, mir sollte es gut gehen. Vielleicht hast du diese Gedanken auch schon mal gehabt. Ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde, ich gehe zur Bibelstunde, ich tue meinem Nächsten Gutes und trotzdem geht es mir schlecht. Und die sich überhaupt gar nicht um Gott scheren, denen geht es gut. Die werden reich, ja, die lügen und betrügen und es macht überhaupt, Gott tut gar nichts. Und es gelingt ihnen alles, was sie tun. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns die Verse mal anschauen, die Asaf hier schreibt, dieses gute Leben der Gottlosen, sind wir mal ehrlich zu uns. Ist es so, dass Gottlose keine Qual haben in ihrem Leben? Leben sie wirklich nicht in der Not des Sterblichen? Werden Gottlose nicht krank? Aber ich glaube, so geschieht es mit uns allen, wenn wir manchmal so den Blick über den Zaun wagen und anfangen, uns an den Dingen zu freuen, die die anderen so haben, die wir ja nicht haben können, weil wir so eng leben müssen. Und er spricht von diesen Menschen, wie wir es vielleicht auch manchmal tun. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, mit dem sie umhüllt. Und ihr Gesicht strotzt vor Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. So nach dem Motto, alles, was sie sehen, können sie haben. Und alles, was sie haben wollen, das können sie sich irgendwie zu eigen machen. Und du als Christ, jemand, der zum Haus Gottes gehörst, du hast nichts. Dir geht es nicht gut. Du kannst dir all diese schönen Freuden des Lebens gar nicht leisten. Du müsstest nur einmal einen Fehltritt machen. Dann könntest du vielleicht diese Dinge dir auch leisten. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Das Wort dieser Menschen, dieser Bedrücker, die auch Christen unterdrücken, muss gelten auf sie. Sie laufen durch die Welt und tun so, als ob sie die Herren des Universums sind und bestimmen, was läuft. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es ist interessant, wenn man ein bisschen über diesen Vers nachdenkt, darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Wer ist denn hiermit gemeint? Die Kinder Gottes damals, die Kinder Israels, die noch beständig dem Herrn vertraut haben, sahen diese Menschen und sahen, wie gut es ihnen ging, in der Art und Weise, wie sie lebten. Und viele haben sich vielleicht dann auch gedacht, so wie es hier gesagt wird, dass sie sich von ihrem Glauben, von dem Haus Gottes abgewendet haben und sind diesen Menschen nachgelaufen und haben versucht, den Weg genauso zu wählen. Und ich glaube, wenn wir heute in der Welt als Christen um uns schauen, sehen wir, es gibt genügend Menschen, die versuchen zu zeigen, dass man Gott und die Welt gleichzeitig haben kann. Die vielleicht sonntags in der Gemeinde, genauso sind wir wie wir alle, aber wenn sie dann montags am Arbeitsplatz sind, betrügen und lügen genauso wie alle anderen Menschen auch. Nur damit sie das haben, was sie so vielleicht mit ehrlichen Mitteln nicht bekommen könnten. Weil sie darin ihr Glück suchen und ihre Erfüllung suchen. Und hier sagt dann Asaf, ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Er denkt, vorher sagt er uns noch, ja, wie kann das denn sein? Diese Menschen höhnen sogar den Himmel und sagen, wie sollte denn Gott das wissen, was wir hier tun? Oder sollte Gott denn irgendwas unternehmen können? Ist er überhaupt in der Lage, etwas zu tun? Und er sieht diese Menschen an und sagt, ganz umsonst habe ich all das gemacht. Bin ich vielleicht so viele Jahre im Tempel gewesen und habe diese Musik geleitet und habe die Menschen immer wieder an die guten Taten Gottes erinnert und es geschieht doch nichts. Und diese Menschen leben so vor sich hin und genießen ein gutes Leben. Und vielleicht denkst du das auch an deinem Arbeitsplatz. Die Menschen sagen, ich bin altmodisch, vielleicht naiv und ein Spinner, dass ich all diese Dinge glaube. Und vielleicht möchtest du auch mal irgendwann etwas zu ihnen sagen. Einfach antworten auf die Dinge, diese Anschuldigungen, die sie haben. Aber du merkst, wie das Wort Gottes dich zurückhält. Und Asaf sagt, den Unterschied machte für ihn in Vers 17, als er in das Heiligtum Gottes ging. In die Gegenwart Gottes. Ihr wisst, damals der Tempel, das ist quasi der Ort, an dem Gott wohnte. Und das ist auch der Ort, der Begegnung mit Gott war. Und er sagt vorher, lesen wir in den Versen vorher, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden, meine Züchtigung war jeden Morgen da. Und wenn ich es gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Asaf sagt hier, das, was wir viel aus Open Doors Zeitungen kennen und was für viele von uns auch zutrifft im Alltagsleben. Wenn du bekennender Christ bist und du läufst durch die Welt und hast dein offenes Herz und erzählst den Menschen, dann wirst du auch merken, dass deine Züchtigung jeden Morgen da ist. Aber nicht nur so. Oft leiden gläubige Christen Krankheit, um Zeugnis zu sein in dieser Krankheit. Und das ist für uns als Christen, glaube ich, manchmal schwierig. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte in Hiob, ja, der alles verloren hat und dann kamen seine Freunde und die haben ihm was versucht nachzusagen. Du sündigst und deswegen leidest du so. Oder in Johannes 9, als die Jünger zu diesem Blindgeborenen kamen, was sagen sie als erstes? Dieser Mensch, da muss irgendeiner gesündigt haben in der Familie. Wer hat gesündigt? Er oder seine Väter oder seine Familie vorher, dass er das leidet. Wir wissen selber, wir sind gut genug unterwegs in der Bibel, um zu wissen, dass das nicht unbedingt immer stimmt. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Und Asaf denkt hier in diesem Moment, ja, meine Züchtigung ist jeden Morgen, das lohnt sich gar nicht, so ein Leben zu leben, weil dann ich dieses Leiden einfach auf mich nehmen muss. Und er ist es einfach leid. Und er möchte auch nicht öffentlich bekennen. Er sagt hier in Vers 16, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Er wollte in der Versammlung und unter den Heiligen nicht sagen, weißt du was, ich habe eigentlich riesen Zweifel an dem ganzen Ding. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, dass wir so leben. Weil er wollte für seine Geschwister, für die Kinder Gottes, das Glaubensleben nicht noch schwerer machen, indem er als einer der Leiter dort gesagt hätte, ich ziehe mich zurück. Und er sagte in Vers 17, da kommt diese Änderung, von der ich eben schon mal gesprochen habe. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Für Asaf kommt dieser Riesenunterschied, der Perspektivwechsel, als er in die Gegenwart Gottes kam. Und hier wird jetzt nicht beschrieben, wann das genau war, ob das jetzt ein bestimmtes Fest war. Häufig war das so bei den Israeliten, dass die kamen zu Zeiten in den Tempel, zu irgendwelchen Festen, und da wurde immer erinnert an die großen Taten Gottes in ihrem Leben. Vielleicht an den Auszug aus Ägypten, wie Gott die Feinde überwunden hat, als sie durch das Meer durch sind und die Armee des Pharaos hinter ihnen dort unterging. An die Wunder, die Gott in ihrem Leben getan hat, als sie in der Wüste waren und das Manna vom Himmel fiel und sie genug zu essen hatten. Vielleicht daran, dass die Väter vielleicht noch irgendwelche Sandalen rumliegen hatten, mit denen sie da durch die Wüste gegangen sind und die nicht abgenutzt waren. Und irgendwelche Mäntel, die nicht verschlissen waren. Und er kommt in dieses Heiligtum Gottes, in die Gegenwart Gottes, und da tut sich dieser Perspektivwechsel. Und er sagt hier in Vers 18, fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Das ist interessant, am Anfang hat er gesagt, dass sein Fuß fast ausgerutscht wäre. Er quasi auf schlüpfrigen Boden stand. Und im Heiligtum Gottes sagt er uns, fürwahr, du stellst sie, die Ungläubigen, auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmern sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Noch auf Erden waren das diese Menschen, die Einfluss, Macht und Geld haben, die haben zum Himmel geflucht, haben gesagt, wie sollte der Höchste davon was wissen, und haben ihr Reich aufgebaut. Und in ihrem Ende, wie plötzlich ist das alles weg? Wie plötzlich hat das alles keine Bedeutung mehr? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Das sind die Fakten. So sieht es in Wirklichkeit aus. Vielleicht siehst du in einer Situation, wo es wirklich schwer ist im Leben, genauso wie Asaf auf die Menschen um dich herum und sagst, was soll das alles? Für was schwöre ich Gott die Treue und lebe so eng und will ein Zeugnis sein und halte mich an die Gebote Gottes? Aber wenn du auf ihr Ende schaust, dann siehst du, dass all das Gute, was sie hier vielleicht haben oder denken zu haben, so schnell wieder weg sein kann. Und Asaf bekennt hier in Vers 22, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch blieb ich stets bei dir. Asaf sagte, er verhielt sich wie ein Vieh gegen mich. Ich habe mal darüber nachgedacht, für viele von uns, die wir heute so, also in meiner Generation aufwachsen, wir kennen eigentlich diesen Begriff ein Vieh nicht. Wir können viel eher etwas vielleicht mit einem Hund anfangen. Ja? Ich möchte jetzt einfach statt des Wortes Vieh, ich will da nichts verändern, aber setze ich mal einen Hund ein. Und ich habe viele Freunde, die haben Hunde und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche, gibt es hier Hundebesitzer? Mal die Hand hoch. Keiner. Mein lieber Mann, ey, meine Kinder würden sich bei euch allen zu Hause wohlfühlen, die haben nämlich Angst vor Hunden. Ja, aber ein Hund, ja, das, also ein Freund ist Rollstuhlfahrer, der hat einen Hund und wenn der geht dann mit seinem Hund spazieren und dann sagt er, setz. Und dann setzt sich der Hund neben den Rollstuhl und was kriegt er? Ein Leckerli. Und dann schmeißt er den Ball weg und dann kommt er, holt den Ball, kriegt wieder ein Leckerli. Er tut die Dinge, die ihm befohlen sind, nur wegen dem Leckerli. Asaf sagte, ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Warum gehen wir hier in die Gemeinde? Warum glaubst du der Bibel? Warum hältst du dich an die Maßstäbe der Bibel? Etwa so wie der Hund, wegen dem Leckerli, was Gott dir vielleicht gibt? Wegen dem schönen Haus, der hübschen Frau? Warum glauben wir Gott und halten uns an seine Maßstäbe? Ist das so, dass wir häufig vielleicht so handeln, wie Asaf es getan hat? Wie ein Vieh? Weil wir erwarten, dass Gott uns für das, was wir tun, segnet, irgendetwas gibt? Sind wir vielleicht deswegen bitter an manchen Stellen unseres Lebens, weil wir denken, wir hätten doch Anrecht auf diese Segnung? Überprüf dich mal selbst. Warum glaubst du Gott? Warum dienst du Gott? Erwartest du vielleicht irgendetwas von ihm, wo du denkst, du hättest das Anrecht darauf? Da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich mit deiner rechten Hand. Gott ist es, der ihn bei ihm hält. Er war derjenige, der ihn vor diesem Fehltritt bewahrt hat. Nicht seine eigene Leistung. Und auch in diesen schweren Zeiten, wo du zweifelst, ist Gott derjenige, der dich festhält. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich mit deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach auf in Herrlichkeit. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Seht ihr, wie anders Asaf auf einmal redet, wo er gesehen hat, was eigentlich wichtig ist. Wo er gesehen hat, in der Perspektive Gottes das Leben gesehen hat. Wo er vorher nach menschlichen Augen geschaut, denen geht's gut und dann in die Gegenwart Gottes geht, um das Leben zu schauen und sieht. Und dann redet er auf einmal, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts, wo? Auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht und alle deine Werke zu verkünden. Die Motivation dahinter in dem zweiten Teil des Verses ist ganz anders. Das Reden Asafs ist ganz anders. Was hat da den Unterschied gemacht? Die Gegenwart Gottes, die Dinge aus der Perspektive Gottes anzuschauen. Und vielleicht warst du auch an so einem Punkt, wo du gesagt hast, das bringt alles nichts. Was bin ich für ein Zeugnis? Das nützt alles nichts. Gib mir nur einen Grund, damit ich weitermachen kann, Herr, dass ich an dir festhalte. Jetzt nehmt euch mal einen Moment Zeit und denkt mal an eure Familie. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der nicht Christus glaubt. Den einen oder anderen, der vielleicht früher mal eine Beziehung mit Gott angefangen, aber jetzt auf Irrwegen lebt. Fällt euch ein Name ein? Dieser Name ist der Grund für euch, für mich weiterzumachen. Diese eine Person ist der Grund, dass wir das tun, was wir tun. Weil er den Herrn der Herrlichkeit oder sie den Herrn der Herrlichkeit auch kennenlernen muss. Und weil er sichtbar wird durch unser Zeugnis. Paulus sagt in Philipper 1, ich glaube in Vers 24, nicht um meinetwillen bin ich hier auf der Erde gelassen worden, sondern um euretwillen. Das heißt, das, was wir hier leben, da geht es nicht darum, unser Reich zu bauen, unsere Burg zu bauen und ein schönes Leben zu leben, sondern Gott zu verherrlichen mit unserem Leben, ihn sichtbar zu machen, auch in den schweren Zeiten. Ich möchte noch mal kurz Bezug nehmen auf die Geschichte, die vorhin vorgelesen wurde, aus Lukas 16. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Es ist interessant, dass diese Geschichte hier in Lukas 16 beginnt. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbaren Leinwand. Und es wird nicht gesagt, wie bei den Gleichnissen, dass er vorher ein Gleichnis erzählt. Das kann also eine wahre Geschichte sein. Ich nehme sie einfach mal so als eine wahre Geschichte. Und da sagt dieser, also beide sterben ja dann und kommen an den Ort, wo sie sein sollen. Und der reiche Mann sagt dann zu Abraham, ja schick Lazarus zu meinem Bruder. Warum sagt der reiche Mann, schick Lazarus zu meinem Bruder? Weil er selber wusste, er hat mit der Schrift gelebt, er hat das Zeugnis der Propheten gehört, als er in den Tempel kam. Aber er dachte, wenn diese Menschen jemanden wie Lazarus sehen, der durch sein Leben hier auf der Erde, durch all das Schlechte gegangen ist und trotzdem noch an Gott festhielt, dem müssten sie glauben. Aber Abraham sagt sie, nein. Sie haben die Schrift, das soll ihnen Zeugnis genug sein. Wir haben heute dieses Glück, dass du und ich hier noch auf dieser Erde leben und Zeugnis sein dürfen für die Menschen um uns drumherum. Lass uns diese Chance nutzen. Lass uns diese Chance nutzen, auch in den schwierigen Zeiten, in denen wir vielleicht leben, Zeugnis zu sein, festzuhalten, einander zu ermutigen und immer wieder auf Gottes Gegenwart hinzuweisen und auf seine Güte. Auch in den Zeiten, wo wir vielleicht mal nur schwarz sehen, wo es schwierig ist. Dass wir uns gegenseitig immer wieder in diese Gegenwart Gottes führen, um zu sehen, was ist Realität. Und zurückzukommen zum Vers 1, wahrlich, Gott ist gut gegen Israel. Gegen die, die reinen Herzens sind. Und an diesem Fakt uns festhalten. Ich möchte noch mit uns beten. Mein Herr und Gott, wir danken dir für den Psalm 73. Ja. Auch wenn es vielleicht ein Psalm ist, den wir oft gelesen haben, Herr, und wo wir vielleicht auch trotzdem durch diese Schwierigkeiten hindurch gezweifelt haben, so bitten wir dich, dass du das heute gebrauchst in unserem Leben und dass es ein Wort ist, an dem wir uns festhalten können, Herr. Wahrlich, du bist gut gegen Israel und gegen alle, die reinen Herzens sind. Herr, und diese Wahrheit stimmt in unseren Nöten, Herr, in den Zeiten, wo es uns gut geht, in den Zeiten, in denen wir gar keine Hoffnung sehen, auch für andere. Herr, und so bitte ich dich, dass du das zu einem Anker machst in unserem Leben. Als Gemeinde, Herr, als Freunde, als Geschwister, die auf dem Weg mit dir sind. Ja, und dass wir uns zutrauen, uns immer gegenseitig wieder darauf hinzuweisen, dass du gut bist, auch in den schweren Zeiten. In deinem Namen. Amen.